Raumfahrt ist ein Teil unseres Lebens geworden. Unbemannte, hochkomplizierte Späher-Sonden haben bereits unser Sonnensystem verlassen, nachdem sie unsere Planeten erkundeten und fotografierten. Die internationale Raumstation wird uns neue Erkenntnisse aus den unbekannten Sphären des Universums liefern, aber auch das Wissen um unseren eigenen Planeten vermehren, das heißt Erleichterungen bei der Rohstoffsuche, Ernteprognosen, Überwachung von Umwelt, Wasserhaushalt und Klima. Und eines nicht allzu fernen Tages werden wir selbst in den Weltraum reisen, zuerst zum Mars, dann zu den anderen Planeten und schließlich zu einer unendlichen Expedition in den Kosmos starten. Viele Anthropologen sind sich sicher, Raumfahrt ist ein genetisch programmierter Schritt. Wir glauben, dass wir bewusst unsere Evolution steuern, aber wir haben es hier mit tieferen, unbewussten Kräften zu tun. Früher oder später muss daher der Mensch in den Weltraum aufbrechen, gegen alle Hindernisse und Zweifler.
Das ist unvermeidlich. Wir sind intelligent. Was heißt das? Intelligenz heißt Wissen vermehren, kommunizieren. Spielen wir mal ein Spiel. Nehmen wir doch an, die Menschen hätten alles erforscht. Sie hätten ein Loch quer durch die Erde gemacht. Von Deutschland aus wäre man in Neuseeland am anderen Ende rausgekommen. Sie hätten das menschliche Gehirn studiert. Sie hätten alle Tierarten studiert, die Insekten bis ins Kleinste. Sie wüssten alles, was in der Tiefsee lebt. Aber eines Tages starren sie nach oben. Sie sehen hier kleine Lichtpunkte unterschiedlicher Helligkeit am Firmament. Und sie müssen sich fragen, was ist das? Und weil sie intelligent sind, haben sie gar keine andere Wahl, als hinauszugehen. Jede intelligente Lebensform wird sich früher oder später im Universum ausbreiten. Ich bin der Meinung, dass das Leben nicht zufälligerweise auf unserem Planeten entstanden ist, sondern dass es sozusagen eingeflogen wurde. Das muss am Anfang nicht mittels Raumschiffen geschehen, das kann ganz einfach mit Hilfe von Sporen geschehen. Sporen, genetisches Material, die schweben im Sonnenwind. Der größte Teil davon wird selbstverständlich auf Planeten anlanden, wo keine Lebensmöglichkeit besteht. Zum Beispiel auf einem Jupiterplaneten oder meinetwegen auf der Venus, was viel zu heiß ist. Aber ein Bruchteil dieser Lebensbotschaften wird Planeten erreichen, die ähnliche Voraussetzungen haben wie der Ursprungsplanet, von dem diese Botschaften ausgeschickt wurden. Jetzt entwickelt sich eine lange Kette in der Evolution. Es entwickeln sich unsagbare Tierarten, aber in der Evolution gibt es zwingende Formen. Es geht nicht anders. Nehmen wir mal an, Delfine sind hochintelligent. Delfine machen Sprünge. Delfine stellen fest, genau wie wir, da draußen am nächtlichen Himmel wimmelt's von Lichtpunkten. Und Delfine beschließen im Delfinrat, wir wollen Weltraumfahrt betreiben. Um Weltraumfahrt zu betreiben, müssen sie Metalle gießen. Um Metalle zu gießen, müssen sie Feuer machen. Um Feuer zu machen, müssen sie aus dem Wasser raus. Das sind zwingende Formen, es funktioniert nicht anders. Jede Lebensform hat eine Nase oder einen Rüssel oder irgendetwas Ähnliches, und zwar immer in erreichbarer Form des Mundes. Man muss ja testen, bevor man isst. Jede Lebensform hat selbstverständlich Greifwerkzeuge. Die sind immer in erreichbarer Nähe der Augen. Man muss ja sehen, was man packt. Jede Lebensform hat auch einen Anus. Das Hintere, wo der Abfall rausgeht. Das sind zwingende Formen. Am Ende kommt bei jeder Lebensform, die ähnliche Voraussetzungen hat wie andere Planeten in ähnlichen Umlaufbahnen um die Erde, ein ähnliches Produkt heraus. Und schlussendlich kamen die Götter vor 30.000, 40.000 Jahren, machten eine gezielte genetische Veränderung mit unseren Vorfahren. Sie schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde und seither haben wir es in uns. Die Intelligenz, die Neugierde, diese faszinierende Schwingung der Neugierde zwingt uns dazu, das Weltall zu erforschen. Wir werden genauso aufbrechen, wie die anderen aufgebrochen sind, die uns vor Jahrtausenden besuchten.
In fast allen Mythen und Legenden ist von diesen Göttern die Rede, und in vielen Religionen heißt es, dass sie einst wiederkehren werden. Kommen die Außerirdischen eines Tages wirklich zu uns zurück?
Der Wiederkunftsgedanke ist lebendig gewesen in allen alten Kulturen. Man soll sich mal erinnern, als Francisco Pizarro, das war der Eroberer des Inka-Reiches, sich zum ersten Mal in Südamerika zeigte. Der Schlaumeier trug ein mittelalterliches Kettenhemd. 10 Meter vor der Küste ließ er ankern. Die Sonne schien, sie beleuchtete das Kettenhemd, der Mann glitzerte. Und an der Küste sanken Zehntausende von Indios ehrfurchtsvoll in die Knie. Sie glaubten, der Glitzermann sei der wiedergekehrte Sohn der Sonne, auf den man seit x Generationen gewartet hatte. Dieselbe Geschichte in Zentralamerika. Hernando Cortés, der Eroberer der Azteken und der Maya, war gekommen. Und die zentralamerikanischen Völker glaubten, er sei der wiedergekehrte Gott Kukulkan oder Kukumatz. Dasselbe weltweit überall in alten, inzwischen ausgestorbenen oder zum Teil noch lebenden Kulturen, wie am oberen Amazonas, auch die Indio-Stämme, der Kayapo beispielsweise, warten auf die Wiederkunft ihrer Götter. Der Wiederkunftsgedanke ist uralt und alle Völker der Antike kannten ihn. Das ist keine christliche Erfindung. Die Völker kannten diesen Gedanken bereits, als die Christen ankamen. Wie haben wir es denn heute? Ich bin katholisch erzogen worden. Mir hat man als Kind beigebracht, Jesus würde wiederkommen. Man hat mir nicht gesagt, dass die muslimische Weltreligion denselben Gedanken auch kennt. Die Mohammedaner warten auf die Wiederkunft ihres Mahdi. Wie wir alle wissen, die jüdische Weltreligion, die älter ist als die anderen, die wartet auf die Wiederkunft ihres Messias. Also nicht nur die ausgestorbenen Kulturen, auch die heute lebenden großen Religionen kennen den Wiederkunftsgedanken. In der Welt der Maya gibt es sogar ein Datum, wann die Götter wiederkehren. Man kann den Maya-Kalender auf unseren Kalender übertragen und herauskommt das Datum 12. August 2012. Nach Maya-Überlieferung sollen dann die Götter wiederkehren. Ich traue zwar dem Maya-Kalender, der ist sehr präzise, aber ich traue nicht unbedingt unserem Kalender. Wir wissen nicht mal, ob die Zählung im Jahre Null tatsächlich mit Christi Geburt angefangen hat. Wir sind nicht sicher, was im Mittelalter für Verschiebungen im Kalender vorgenommen wurden. So, der Maya-Kalender wird wohl stimmen, aber ob es das Jahr 2012 sei oder ein bisschen früher oder später, das wissen nur die Götter. Doch eines ist gewiss, sie haben versprochen, wiederzukehren und sie werden wiederkehren.
Der Schriftsteller Michael Ende schrieb in seinem Gauklermärchen: Was du nicht kennst, das meinst du, soll's nicht geben? Du meinst, dass Fantasie nicht wirklich sei? Aus ihr entstehen neue Welten. In dem, was wir erschaffen, sind wir frei.